Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Für Sie im Studio ist Antran. Schön, dass Sie dabei sind. Es klingt wie ein schlechter Film. Polizeibeamte kaufen Drogen beim Dealer und bedienen sich beim Kokain in der Asservatenkammer. Doch die Geschichte ist offenbar wahr. Passiert sein soll das Ganze in München. Vor Ort informiert uns gleich unser Landeskorrespondent. Stop Putins Terror. Unter diesem Titel haben sich russische Staatsbürger zu einer 10-tägigen Mahnwache vor der russischen Botschaft in Berlin-Mitte positioniert. Unser Reporter hat mit den Organisatoren über ihren Protest gesprochen. Und von der Straße in die Parlamente zieht es die Klimaaktivisten von Fridays for Future und Scientists for Future. In Rheinland-Pfalz treten sie mit einer eigenen sogenannten Klimaliste an. Welche Ziele die Aktivistinnen damit verfolgen, unsere Reporterin hat nachgefragt. Kokain auf dem Polizeirevier. Klingt erstmal unverdächtig. Schließlich ist eine Aufgabe der Polizei, illegale Drogengeschäfte zu verhindern und den Konsum zu unterbinden. Doch was passiert, wenn aus Polizeibeamten selbst Drogenabnehmer werden? So geschehen in München. Gegen 21 Polizeibeamte und 17 weitere Personen laufen derzeit Ermittlungen. Was wir bisher über den Drogenskandal im Münchner Polizeipräsidium wissen, darüber spreche ich nun mit unserem Landeskorrespondenten Michael Watzke in Bayern. Herr Watzke, um welche Vorwürfe geht es?
Es geht darum, dass diese 21 Polizeibeamten Drogen und Dopingmittel besessen, konsumiert und zum Teil untereinander verkauft haben sollen. Das alleine macht aber noch nicht den großen Skandal aus, denn der entsteht dadurch, dass zum einen den Beamten dienstlicher Verwahrungsbruch vorgeworfen wird. Das heißt, sie sollen Kokain, das beschlagnahmt wurde, in der Polizeiwache abgezweigt haben für den eigenen Konsum oder für die Weitergabe an weitere Beamte. Außerdem wird einigen Beamten Strafvereitelung im Amt und ein weiterer wichtiger und schwerwiegender Punkt, Verfolgung Unschuldiger vorgeworfen. Das heißt ganz konkret, zwei Personen sollen unschuldig gewesen sein, obwohl die Polizei behauptet hat oder Polizisten behauptet hatten, diese Personen hätten Widerstand gegen Staatsbedienstete geleistet. Diese Personen sind dann im September 2017 auch vor Gericht gelandet und gegen eine Geldstrafe ist dieses Verfahren dann abgeschlossen worden. Das heißt, sie sind zu Unrecht verurteilt worden. Das ist ein weiterer Vorwurf gegen die Polizisten.
Und wie ist man den Beamten jetzt auf die Schliche gekommen?
Im Zentrum steht eine Münchner Nobeldisco, das Heart in der Münchner Innenstadt. Dort sind viele Münchner Prominente und B-Prominente unterwegs und wohl auch einige der Polizisten, die jetzt angeklagt sind oder gegen die ermittelt wird, muss man sagen. Anne Leiding, die Sprecherin der Staatsanwaltschaft München 1, hat den Zusammenhang mit dieser Nobeldisco Hearts gestern erklärt.
Hier gab es einen Rauschgifthändler, der im Rahmen einer Kronzeugenaussage mitgeteilt hat, dass es da Vorwürfe gegen Polizeibeamte auch gäbe. Zwei davon konnte er namentlich benennen, weshalb dann eben die Ermittlungen durch das Landeskriminalamt übernommen wurden.
Das Landeskriminalamt hat dann zusammen mit der Staatsanwaltschaft eine Razzia durchgeführt, eben nicht mit Kräften aus München oder Bayern, sondern wegen Geheimhaltungsgründen mit Kräften aus Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Hessen. Und Jürgen Köhnlein, der bayerische Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, glaubt, dass aufgrund dieser starken Ermittlungen, die gestern wirklich mit vielen Personen, mit fast 20 Staatsanwälten durchgeführt wurden, dass man da bei den Verdächtigen bzw. bei den späteren möglichen Angeklagten nicht am Ende der Fahnenstange sei.
Wir kennen das aus Drogenermittlungen immer. Da gibt es immer diese Ameisenhandel oder Erklärungen von dem einen oder anderen Beschuldigten in dem Verfahren und dann ist es so ein gewisser Rattenschwanz, der dann dranhängt. Jetzt sind ja wieder neue Hände sichergestellt worden, neue Durchsuchungen gelaufen. Wir müssen damit rechnen, dass in der Folge dieser Ermittlungen weitere Ermittlungen im eigenen Bereich stattfinden.
Also sogar die Polizeigewerkschaft geht davon aus, dass dieser Skandal noch größer werden könnte.
Die Vorwürfe wiegen schwer. Warum ist niemandem schon eher etwas aufgefallen?
Das ist eine gute Frage, die ich heute auch der Münchner Polizei gestellt habe. Andreas Franken, der Pressesprecher der Münchner Polizei, hat sie so beantwortet.
Diese Frage beschäftigt uns auch absolut. Hat man was übersehen? Hätte man was erkennen können? Aber zum jetzigen Zeitpunkt kann man die Frage noch nicht abschließend beurteilen. Aber Sie können sich sicher sein, dass wir an diesem Thema dranbleiben.
Und das wird auch eine politische Komponente haben. Tatsächlich hat die Opposition in Bayern, namentlich die Oppositionsführerin der Grünen, Katharina Schulze, schon den bayerischen Innenminister darauf angesprochen und gesagt, da müsse man schauen, ob da nicht auch ein Systemversagen herrsche.
Sie haben es schon angesprochen. Es gibt auch noch die Anklage wegen Beschuldigung Unschuldiger. In welchem Zusammenhang ist diese Beschuldigung mit den Drogenermittlungen?
Bis jetzt habe ich nach Gesprächen mit dem Landeskriminalamt und der Staatsanwaltschaft nur herausfinden können, dass diese Vorwürfe eben dadurch erhoben werden konnten, dass man mehrere hunderttausend Nachrichten, WhatsApp-Nachrichten und SMS durchsucht habe und dabei diesen Vorwurf eben erheben konnte. Ob es dabei tatsächlich um Drogengeschäfte ging, ob da in irgendeiner Zusammenhang mit Drogen besteht, das konnte mir bis jetzt niemand bestätigen.
Und welche Konsequenzen folgen nun?
Das wird sicher Konsequenzen haben, vor allem wenn man weitere Einzelheiten erfahren wird aus den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Eine wird sein, dass man möglicherweise verhindern will in Zukunft, dass sich bestimmte Kreise und bestimmte Zirkel in der Polizei bilden. Man hat das ja auch bei den Vorwürfen oder bei den Ermittlungen gegen extremistische Kreise in der Polizei in Nordrhein-Westfalen gesehen. Jürgen Köhnlein von der Deutschen Polizeigewerkschaft spricht auch den Chorgeist unter Polizisten an.
Wir haben eine positive Fehlerkultur, die wir aber weiterentwickeln müssen. Wenn irgendwo was schief läuft, muss das auf den Tisch und da müssen wir auch mit Nulltoleranz vorgehen. Wenn wir uns da nicht weiterentwickeln, dann haben wir das Problem, dass irgendwann ein negatives Gesamtbild auf uns scheint.
Das heißt, wenn Beamte etwas entdecken und sehen, da läuft was schief, dann müssen sie es auch melden und sich nicht aus Angst oder falsch verstandenem Pflichtbewusstsein den Behörden das vorenthalten.
Drogenskandal im Münchner Polizeipräsidium. Über die aktuellen Entwicklungen hat uns Michael Watzke informiert. Vielen Dank nach München. Seit 2 Tagen ist der Kreml-Kritiker Alexei Nawalny aus der Charité in Berlin entlassen. Gehen wir rund 1 Monat zurück. Nawalny bricht während eines Inlandflugs in Russland zusammen. Er kommt nach Berlin, liegt im Koma. Nach Angaben der Bundesregierung wurde Nawalny vergiftet mit einem chemischen Kampfstoff aus der sogenannten Nowitschok-Gruppe. 3 russische Staatsbürger nehmen sich diesen Giftanschlag nun zum Anlass, um eine 10-tägige Mahnwache vor der russischen Botschaft in Berlin abzuhalten. Damit wollen sie gegen die Politik des russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin protestieren. Sie fordern unter anderem eine internationale Untersuchung zur Vergiftung Nawalnys. Thomas Franke hat die rund um die Uhr Mahnwache in Berlins Mitte aufgesucht und mit den Organisatoren gesprochen.
Es ist open-end, ich habe angemeldet in Polizei bis zum nächsten Sonntag, Sonntagabend, aber weiß ich nicht.
21 Bilder hat Dmitri Bagrasch aufgestellt, ein Spalier unaufgeklärter Morde. Es sind nur die prominentesten.
Ich weiß nicht, wie kann man für Putin was sagen, wann im Hintergrund sehen Sie so viele ermordete Leute. Aber es ist nur 21 Bilder. Aber wie viel? Das ist unglaublich. Wir können ganz unter den Linden mit voll machen mit Opfer von Mr. Putin. Ich habe nicht irgendwelche positive Gedanken gehabt über Putin. Aber aktive politische Leben ich habe nie geführt. Aber wann Nawalny vergiftet worden, ja? Ich habe gedacht, das Schnauze voll.
Das Spalier ist ein Who is Who der Gegner von Präsident Putin und seiner Politik. Boris Nemtsov ist darunter, der Oppositionspolitiker, der in unmittelbarer Nähe des Kreml erschossen wurde. Die ermordeten Journalisten Juri Tschechotschichin und Anna Politkovskaya, der Wirtschaftsanwalt Sergej Magnitsky. Auch Alexei Nawalny, der einen Anschlag überlebt hat und bis vor kurzem wenige hundert Meter entfernt im Krankenhaus behandelt wurde.
Also wenn ich hier manchmal den Fernseher anmache, ne, da hält man es ja gar nicht aus. Ne. Da schämt man sich als Deutscher. Ne.
Warum?
Ja, weil man Man muss auch mal drüber sprechen. Das gemacht, das gemordet, das. Da gibt man keine Worte und da kommen in die Tränen.
Sie findet, die Politiker in Deutschland sollten die Morde klarer gegenüber der russischen Regierung ansprechen. Dmitri Bagrasch und ein Mitstreiter, der nicht ins Mikrofon sprechen möchte, fixieren ein Gitter, um dort weitere Flugblätter, Bilder, Fahnen aufzuhängen. Bagrasch zeigt auf das weiße quadratische Zelt, in dem er und ein paar Gleichgesinnte die Nächte verbringen. Besonders stolz ist er auf ein Plakat, das an der Zeltwand hängt. Ein georgischer Künstler hat es beigesteuert. Es ist gelb, darauf eine geschwungene Pipeline, aus der eine Kobra mit dem Kopf von Wladimir Putin kriecht. Dazu die Warnung: Vorsicht, giftig. Eine Anspielung auf die umstrittene Ostsee-Pipeline Nord Stream 2, die russisches Gas nach Deutschland liefern soll.
Man muss agieren. Sanktionen, Nord Stream 2 stoppen. Mit Nord Stream 2 gewinnt Putin dann Mittel, um seine Ermordungen, ja, seinen Sicherheitsdienst und Militär weiter unterstützen. Deutschland muss nicht finanzieren russische Aggression.
Bagrasch ist Ingenieur, aber er hat in Russland auch als Journalist gearbeitet, als es dort noch mehr freie Medien gab. Genau gegenüber vom Eingang der russischen Botschaft hat er Flaggen arrangiert. Die blau-gelbe ukrainische Flagge, die weiß-rot-weiße Fahne des unabhängigen Belarus, eine syrische Flagge, eine Flagge der russischen Teilrepublik Tschetschenien, in der russische Truppen über Jahre einen gnadenlosen Krieg führten und in der heute noch Regimegegner brutal verfolgt werden.
Wir sind alle zusammen. Wir sind alle Opfer von diesem Putin.
Neben ihm steht ein Mann mit grauem Bart, teils verdeckt von seinem Mundschutz in grün-weiß-rot, den Farben Tschetscheniens.
Ja,
ich habe seinerzeit am Krieg teilgenommen und gegen Putin gekämpft. Der Mann stellt sich als Heysir Süleymanow vor. In Tschetschenien, erzählt er, dürfe man Putin und die dortigen Machthaber nicht kritisieren. Umso wichtiger findet er, dies im Exil in Deutschland zu tun. Ich bin hier, um die Organisatoren zu unterstützen. Ich bin ihnen sehr dankbar, dass sie diese Fotoausstellung machen, damit die ganze Welt sieht, wie viele Menschen umgebracht wurden. Ein Mann mit dunklem Sakko betrachtet die Plakate und Porträts der Opfer. Um den Hals hängt eine Plastikkarte mit dem Bundesadler und seinem Namen, Wolfgang Log. Auswärtiges Amt steht darunter. Er könne sich äußern, doch, so betont er, als Privatperson.
Ich denke, dass es eine Rolle spielt, weil wenn so ein Thema ins öffentliche Bewusstsein rückt und das sichtbar ist und das Medien ausstrahlt wird, ist es ein Faktor, der sagen wir, auch wahltechnisch, der auf Stimmen einen Einfluss haben kann, dass ein Politiker dann nicht ignorieren kann, dass höher rückt auf der Tagesordnung, insofern auch einen Einfluss haben kann. Die Aktion ist nicht überflüssig.
Eine Mahnwache vor der russischen Botschaft in Berlin protestiert gegen die Politik Wladimir Putins. Eine Reportage von Thomas Franke. Sie gehen wieder auf die Straßen. Nach 8 Monaten Corona-bedingter Pause hat die Fridays for Future-Bewegung morgen wieder zum weltweiten Klimastreik aufgerufen. Unter dem Motto »Kein Grad weiter« sind rund 200 Aktionen allein in Deutschland geplant. Doch einige zieht es von den Straßenprotesten nun auch in die Landesparlamente. 2021 wählt Rheinland-Pfalz einen neuen Landtag. Zur Wahl können sich per Landesliste auch eingetragene Vereine aufstellen. Genau das wollen die Aktivistinnen am kommenden Samstag nun ausnutzen, um mit einer eigenen Klimaliste anzutreten. Unsere Landeskorrespondentin Anke Petermann hat sich mit den Initiatoren in einem Mainzer Café getroffen, um über ihre Pläne zu sprechen.
Beatrice Bednarz promoviert an der Uni Mainz in Physik. Die 26-jährige Wissenschaftlerin hat sich gemeinsam mit anderen verpflichtet, auf dienstliche Kurzstreckenflüge zu verzichten. Sie engagiert sich bei Scientists for Future. Doch Klimastreiks mitzuorganisieren reicht der Aktivistin nicht mehr. Sie will Landtagspolitikerin werden.
Ich finde,
dass es ganz wichtig ist, dass wir mehr Wissenschaftler auch in der Politik haben, weil ich denke, dass die Wissenschaft ein bisschen unterrepräsentiert ist und dass Klimaschutz etwas ist, was uns die nächsten Jahre sehr viel begleiten wird und dass es da einfach Leute braucht, die da auch schon mal drüber gearbeitet haben oder sich auch im Studium mit so Sachen auseinandergesetzt haben.
Klimaschutz durch erneuerbare Energien haben sich in Rheinland-Pfalz vor allem die Grünen auf die Fahnen geschrieben. Deren Spitzenkandidatin Anne Spiegel ist Verbraucherschutzministerin in der Ampelregierung von Malu Dreyer und sieht da keine Defizite bei ihrer Partei. Beatrice Bednarz stimmt nur teilweise zu.
Es ist richtig, dass die Grünen auch viel Klimaschutz machen. Ich denke trotzdem, dass wir als Klimaliste da andere Möglichkeiten haben. Dadurch, dass wir noch so eine ganz junge Gruppe sind und keine hierarchischen Strukturen haben und einfach sehr offen sind auch für alle, die dasselbe Ziel haben und die auch einfach das 1,5-Grad-Ziel einhalten wollen. Ja, die können sich halt einfach alle einbringen und das ist viel einfacher als in anderen Parteien.
Die Grünen, so kritisiert Maurice Konrad von Fridays for Future, orientierten ihre Politik nicht konsequent genug am 1,5-Grad-Ziel, also am maximalen Temperaturanstieg gegenüber der vorindustriellen Zeit, den Wissenschaftler für global verträglich halten. Für jeden Lebensbereich will der 20-jährige Informatikstudent zusammen mit anderen eine Art Budget fürs Treibhausgas errechnen. In der Praxis also mit Blick auf die Erderwärmung fragen, wie hoch der CO2-Verbrauch sein darf. Darauf will die Klimaliste Rheinland-Pfalz ihre Politik zuschneiden. Beispiel Pendelverkehr. Der soll weiterhin möglich sein, bekräftigt der junge Kommunalpolitiker, den es in die Landespolitik zieht. Aber dafür brauche man Lösungen im öffentlichen Nahverkehr.
Die kosten Geld. Und ich glaube, da haben wir mehr Mut und mehr Ansatz, das wissenschaftlich zu begleiten und nicht immer nur in 5 Jahren zu denken, sondern das auf 10, 20 Jahre auszurechnen. Weil am Ende ist klar, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel überschreiten, sind die Kosten, die auf uns zukommen, immens höher als das, was wir hier für Klimaschutzmaßnahmen ausgeben würden.
Mit der Idee, eine eigene Landesliste aufzustellen, stehen rheinland-pfälzische Klimaaktivisten und Aktivistinnen nicht allein. Colin Wittenstein ist Co-Vorsitzender des Vereins Klimaliste in Rheinland-Pfalz. Das Bundesland wählt im kommenden März den Landtag, zeitgleich mit Baden-Württemberg.
Also wir sehen, dass sich deutschlandweit immer mehr verschiedene Klimalisten gründen, ob das auf lokaler oder auf Landesebene ist. Am 20.09. hat sich die Klimaliste Baden-Württemberg gegründet. In Berlin gibt es Radikal Klima, die sich zur Familie der Klimaliste sehen. In Brandenburg gibt es auch Vorhaben, eine Klimaliste dort zu gründen.
Für den Bundestag aber nicht, ergänzt der 21-jährige Physikstudent. Ein anderes Vorhaben hat Jakob Blasel, bundesweit bekannter Fridays for Future-Aktivist aus Kiel. Er ist Parteimitglied der Grünen und will an 6. Position der Landesliste Schleswig-Holstein in den Bundestag einziehen. Seine Mainzer Mitstreiterin Beatrice Bednarz begrüßt diese Entscheidung als eine Möglichkeit, radikale Klimaschutzpolitik durchzusetzen. Die Klimalisten Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg versteht sie als eine Art Wegbereiter.
Ich glaube, dass es der Bundestagswahl auch ganz viel Positives bringt, wenn es in den Landtagen vorher, die Wahlen sind ja früher, schon Klimalisten gab. Weil ich glaube einfach, dass es die Diskussion verschiebt und allen Parteien für die Bundestagswahl zeigt, dass es ein mega wichtiges Thema ist, das auch wirklich viele Leute in der Bevölkerung beschäftigt. Und dass dann halt auch in der Bundestagswahl alle Parteien mehr über Klimaschutz reden, selbst wenn es da keine Klimaliste gibt.
Maurice Konrad nickt. Er findet Klimaschutzpolitik auf allen Ebenen wichtig. Autofreie Innenstädte zum Beispiel. Mit diesem Vorhaben ist der Kommunalpolitiker im Mainzer Stadtrat bislang gescheitert. Im Landtag von Rheinland-Pfalz würde der parteilose Klimaaktivist gern einen neuen Anlauf nehmen. Und die Idee, autofreie Städte durch öffentlichen Verkehr und Carsharing ans Umland anzubinden, von da aus bundesweit verbreiten.
Von der Straße in die Parlamente, wie Klimaaktivisten in der Landespolitik von Rheinland-Pfalz mitmischen wollen, ein Beitrag von Anke Petermann. Musik. Wie viel Gewalt ist Lehrpersonal in deutschen Schulen ausgesetzt? Mit dieser Frage beschäftigt sich eine aktuelle Forsa-Umfrage. Mein Kollege Mathis Jungblut spricht mit dem Verband Bildung und Erziehung über diese Problematik. Gleich nach den Nachrichten zu hören in der Sendung Campus und Karriere hier im Deutschlandfunk. Und damit endet Deutschland heute am Donnerstag. Mein Name ist Antran. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Haben Sie noch einen schönen Tag.